Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und ich freue mich, Ihnen heute Ergebnisse aus meiner empirischen Studie zum beruflichen Habitus männlicher Grundschullehrer präsentieren zu dürfen. Dabei werde ich den Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen positiver Diskriminierung und Marginalisierung legen, in dem sich männliche Grundschullehrer befinden. Dieses Spannungsverhältnis stellt die Lehrer vor Entwicklungsaufgaben, denen sie mit unterschiedlichen Handlungspraxen begegnen, die, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen, nicht in allen Fällen dazu geeignet sind, die Professionalisierung des Lehrerinnenberufs voranzutreiben. Zunächst in aller Kürze zur Gliederung meines Vortrags. Da der aktuelle Diskurs um die Benachteiligung beziehungsweise das Underachievement von Jungen inzwischen bekannt sein dürfte und ja auch heute schon mehrfach angesprochen wurde, werde ich darauf nur ganz kurz eingehen. Stattdessen werde ich Ihnen den theoretischen Hintergrund des Themenfeldes Arbeit und Geschlecht vorstellen, der einen wesentlichen Aspekt meiner Studie bildet. Danach werde ich das Design meiner empirischen Untersuchung präsentieren. Im Hauptteil meines Vortrags werde ich Ihnen anhand von Beispielen aus meinem Datenmaterial das Spannungsfeld eröffnen, in dem sich männliche Grundschullehrer befinden. Anschließend werde ich die von mir entwickelte Typologie vorstellen, die verschiedene Handlungspraxen und Strategien von männlichen Grundschullehrern herausstellt und die als Reaktion auf das zuvor skizzierte Spannungsverhältnis zu verstehen ist. Perspektiven für die Lehrerinnenausbildung, die sich hieraus ergeben, werden abschließend grob skizziert. In Deutschland sind an den Schulen, ja, wie Herr Thomas auch gerade eben in seinem Vortrag schon gesagt hatte, überwiegend Frauen beschäftigt. Auf alle Schularten bezogen betrug die Frauenquote im Schuljahr 2009/2010 70%, etwas über 70%. Gymnasium sind es ungefähr 55% Frauen, an Grundschulen dahingegen mittlerweile 88%. Dieser Umstand wird im öffentlichen Diskurs verantwortlich gemacht für das schlechtere Abschneiden von Jungen bei international vergleichenden Schulleistungsstudien wie PISA. Wurde auch schon von Frau Faulstich-Wieland heute angesprochen, dass es da eben, also dass es auch nicht für alle Bereiche gilt, für alle Kompetenzbereiche, sondern vor allem für die Lesekompetenz. Vor allem fehlende männliche Rollenvorbilder sowie eine feminisierte Schulkultur werden als Gründe für das schulische Versagen der Jungen angeführt. Stichhaltige, geschweige denn empirische Belege für einen solchen Kausalzusammenhang fehlen bislang. Und auch hier hat Frau Faulstich-Wieland ja schon auf die Studien von Neugebauer und anderen sowie auf die von Helbig hingewiesen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass Michelle Cohen in ihrer historischen Betrachtung nachgewiesen hat, dass dieses Underachievement von Jungen, also das schlechtere Abschneiden von Jungen im Vergleich zu Mädchen, schon bis weit ins 17. Jahrhundert hinein nachgewiesen werden kann, also wo von der Feminisierung des Lehrerinnen- oder Lehrerberufs noch lang keine Rede sein kann. Dennoch halten sich die Thesen hartnäckig, so übrigens auch in dem Artikel, der am vergangenen Mittwoch in der Taz erschienen ist und der auch diese Tagung hier nennt und der eben auch dieses Fragezeichen im Titel der Tagung problematisiert und zum Beispiel Frau Faulstich-Wieland oder auch Herrn Helbig, also ein Mann, als Feministen mehr oder weniger beschimpft, die eben eine andere Position vertreten beziehungsweise sich auf empirische Ergebnisse berufen. Ja, die wenigen Männer, die dann doch an Grundschulen tätig sind, befinden sich in der Position von Exoten, die nicht zuletzt durch den öffentlichen Diskurs, vor allem aber auch durch geschlechtsspezifische Zuschreibungen im Berufsalltag einem enormen Erwartungsdruck ausgesetzt sind. Die Sichtweise auf die Lehrer ist eine vergeschlechtlichte und wirkt sich unmittelbar auf das Selbstkonzept der Lehrer aus. Inmitten einer bipolaren Geschlechterkultur suchen diese nach Möglichkeiten, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Dabei treffen sie auf unterschiedliche Anforderungen. Auf der einen Seite begegnen den Grundschullehrern Zuschreibungen, die auf tradierte Geschlechterstereotype basieren. Auf der anderen Seite arbeiten sie in einem gegengeschlechtlichen Berufsfeld, das im Widerspruch zum eigenen biologischen Geschlecht steht. Gegengeschlechtlich meinen dabei, dass der Beruf zum einen horizontal segregiert ist, das heißt, dass das berufliche Feld also rein quantitativ weitgehend von Frauen besetzt ist. Zum anderen meint gegengeschlechtlich aber auch, dass der Beruf und die Tätigkeit selbst, nämlich die Beschäftigung mit jüngeren Kindern, in der öffentlichen und gesellschaftlichen Wahrnehmung weiblich konnotiert ist. Gerade die Tätigkeit in einem weiblich konnotierten Beruf verlangt nach einer Positionierung als Mann und damit nach einer Selbstvergewisserung der eigenen Männlichkeit. Geschlecht wird dabei getan. In alltäglichen Interaktionen und innerhalb struktureller Rahmung wird Geschlecht und Geschlechterdifferenz situativ und meist auch unbewusst hergestellt, was in der Geschlechterforschung als Doing Gender bezeichnet wird. Diese Praxis schreibt sich weitestgehend in die Wissens- und Sinnstrukturen der Akteure ein, ohne dass sie einer bewussten Reflexion zugänglich sind. Es handelt sich um eine habituelle Verankerung im Sinne Bourdieus, die zu einer inkorporierten Handlungspraxis führt, also die eben auch nicht bewusst inszeniert wird, sondern einfach passiert. In Bezug auf Arbeit kann man, wie Angelika Wetterer darlegt, feststellen, dass Männer und auch Frauen ihren Beruf in einer Weise ausführen, die eine Kongruenz zwischen dem eigenen Geschlecht und der beruflichen Alltag und dem beruflichen Alltagshandeln herstellt. Schwierigkeiten treten dann auf, wenn der ausgeübte Beruf Verhaltensweisen verlangt, die nicht mit der eigenen, stereotyp verstandenen Geschlechtszugehörigkeit übereinstimmen. Dann muss die Ausübung der Tätigkeit auf eine solche Weise geschehen, dass die eigene Geschlechtszugehörigkeit dennoch immer und überall und für alle sichtbar bleibt. Für meine Studie habe ich insgesamt 12 Grundschullehrer interviewt. Mit diesen Lehrern wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt, die mit der dokumentarischen Methode ausgewertet wurden. Im Rahmen eines Theoretical Samplings wurden die Interviewpartner nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt, die Sie hier auf der Folie noch einmal zusammengefasst sehen. Deutlich trat in den ausführlichen Einzelfallrekonstruktionen das Spannungsfeld zutage, in dem sich männliche Grundschullehrer befinden. Ich habe nun für Sie quasi querliegende Textstellen aus den Interviews herausgenommen, die das besonders deutlich illustrieren. Zunächst also zu David, einem 32-jährigen Grundschullehrer. Auf die berufsbiografische Frage, wie er das Referendariat erlebt hat, bezieht David sich sofort auf den Geschlechteraspekt. Er berichtet oder er sagt, ich habe schon oft zu hören bekommen, gerade bei den Unterrichtsbesuchen, dass es schön, dass da jetzt mal ein Mann ist, also von den Frauen, die ich da hatte. David erzählt nicht zuerst von den Erfahrungen mit den Schülerinnen und den Schülern, von Anfangsschwierigkeiten oder der Bestätigung seiner Berufswahl in der Praxis. Das einschneidendste Erlebnis während des Vorbereitungsdienstes scheint für David die Besonderung zu sein, die er als Mann von seinen Lehrbeauftragten erfährt. Er erlebt, unabhängig von seinen tatsächlichen Fähigkeiten und Leistungen, ein grundsätzliches Wohlwollen und dies, wie er betont, vor allem durch Frauen. Im weiteren Interviewverlauf kommt David darauf zu sprechen, dass im Rahmen einer schulscharfen Bewerbung, also bei der er sich direkt an der Schule beworben hat, ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass es ein großer Vorteil ist, dass ich ein Mann bin. Bei der Bewerbung oder bei der Vorstellung, das hat sie, die Schulleiterin, auch gesagt, ohne dass sie jetzt meine Arbeit einschätzen konnte. Die Schulleiterin stellt in seinen Augen die Kategorie Geschlecht über die Qualifikation. Seine männliche Geschlechtszugehörigkeit erscheint als ausreichender Garant für Professionalität. Und das ist in dem Fall auch besonders beachtlich, weil er sich an der reformpädagogischen Schule oder reformpädagogisch orientierten Schule orientiert und keinen Hehl daraus macht, dass er überhaupt keine Erfahrung oder keine Affinität zu offenen Unterrichtsformen zur Freiarbeit hat. Dennoch wird er diese Stelle bekommen. Auch bei den Kolleginnen meint David ein besonderes Wohlwollen zu erkennen. Er berichtet, das habe ich schon auch mal gehört. Ich als Mann würde einfach auch mal Sachen so ein bisschen auf den Punkt bringen oder einfach auch mal so einen Spruch bringen und so. Und ja, ein bisschen Ironie dabei haben und das, ich habe das Gefühl, das genießen dann viele Kolleginnen, ohne dass sie selbst so wären. Die Eigenschaften, die die Kolleginnen mit Davids Mannsein verbinden, werden von David selbst in einen komplementären Kontrast zu Eigenschaften der weiblichen Kolleginnen gesetzt. Eine Bipolarität wird konstruiert, die nichts mehr mit David als Person, sondern mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen zu tun hat. Die Geschlechtszugehörigkeit bestimmt das Verhalten in naturalistischer Weise. Hierdurch gelingt es David, sich seiner eigenen Männlichkeit zu vergewissern. Dass eine solche Selbstvergewisserung durchaus nötig ist, wird deutlich, wenn man sich eine weitere Sequenz aus dem Interview ansieht. als diese Aufgaben verteilt wurden, hieß es dann, ja, wir brauchen noch einen Frauenbeauftragten oder einen gleichberechtigten Beauftragten. Und da meinte irgendjemand, ja, David soll das machen. War natürlich dann ein Lacher. Und das war schon ein bisschen so eine Stichelei, die ich vielleicht lieber nicht gehört hätte, weil ich sie nicht richtig einschätzen konnte. Was auch als Vertrauensbeweis gedeutet werden könnte, erlebt David als eine Marginalisierung seiner Männlichkeit. Er denkt, dass ihm sein Mannsein abgesprochen wird. Er reagiert verunsichert. Verunsichern lässt sich der Interviewpartner im Übrigen auch während seiner Berufswahlphase und während des Studiums. In beiden Bereichen berichtet er von Erfahrungen, dass seine Entscheidung, Grundschullehrer zu werden, nicht ernst genommen wurde. Er selbst verheimlicht sein Berufsziel aus einem Schamgefühl heraus und konstruiert in einem weiteren Schritt den Beruf selbst als familiennahe Tätigkeit, die eben dann entsprechend auch von Frauen auszuüben ist und nicht von ihm als Mann. Auch Konrad, ebenfalls ein jüngerer Grundschullehrer, ist mit dem Ruf seines Berufes nicht zufrieden. Es ist in der Gesellschaft immer noch so, dass die Grundschullehrer eben eher die weicheren, verweichlichten, Wollpulli-tragenden Gitarrenspieler sind. Konrad zeichnet ein Klischee, das in komplementären Kontrast zu hegemonialen Männlichkeitskonzepten steht und eine Nichtpassung von Mannsein und der Tätigkeit in der Grundschule impliziert. Dabei kann man auch noch so ein bisschen semantisch spielen, von verweichlicht zu verweiblicht, ist auch nur noch eigentlich ein kleiner Schritt zu machen. Udo, ein schon etwas älterer Grundschullehrer, bezieht sich bei seinen Beobachtungen konkret auf die Reaktionen in seinem Bekanntenkreis. Die Leute, mit denen ich normalerweise umgehe, ja, die wissen das langsam. So ganz verstanden haben sie es wahrscheinlich immer noch nicht. Aber man akzeptiert das halt jetzt. Also ich glaube, es ist für viele Leute, bevorzugt für Männer, sehr schwierig zu akzeptieren, dass ein Mann Grundschullehrer ist. Irgendwie ist das halt kein rechter Beruf für einen Mann. Einige meiner Interviewpartner wünschen sich einen männlichen Kollegen in der Annahme, dass eine Zusammenarbeit mit dem fiktiven Kollegen allein aufgrund dessen Geschlechtszugehörigkeit eher möglich wäre als Kooperation mit den vorhandenen Kolleginnen. Teilweise erhoffen sie sich die Möglichkeit einer potenziellen Freundschaft, die auch über das Dienstliche hinausgeht. So meint David nochmal, ich muss sagen, was mir absolut fehlt, ist einfach so ein Kumpel. Also ich brauche zum Beispiel jemanden, mit dem ich über Fußball reden kann. Das ist ein super Beispiel dafür, allein unter Frauen. Das fehlt mir montagmorgens. Ein anderer Grundschullehrer, Sören, setzt einen ganz anderen Akzent. Deswegen kommt ja der Wunsch auf, dass ich manchmal denke, wäre nur noch ein Kollege da. Weil ich manchmal denke, hoffentlich färbt das nicht zu viel auf mich ab. Weil ich manchmal auch an mir Sachen feststelle, wo ich denke, Mensch, jetzt stehst du auch schon irgendwie da, schnippest irgendwelche Kärtle aus. Was eigentlich ja nichts Schlimmes ist, aber genau dem Bild von der Grundschultante entspricht, wo ich eigentlich ja gar nicht haben wollte. Ich denke, an dieser Stelle wird besonders diese Angst vor dem Verlust der eigenen Männlichkeit deutlich, die über den Kontrast zu vermeintlich weiblichen Arbeitsweisen konstruiert wird. Der fehlende Kollege könnte dazu dienen, eine Koalition oder einen Gegenpol zu bilden. Orientierungsmaßstab für die eigene Arbeit wären dann nicht länger die Kollegin, sondern ein Mann, der durch die bloße Anwesenheit die eigene Berufstätigkeit legitimieren würde. Der Marginalisierung, die auch Eigenleistung der Lehrer selbst zu sein scheint, wie man gerade im letzten Beispiel sehr schön sieht, steht weiterhin die positive Diskriminierung innerhalb des Feldes gegenüber. Abschließend noch einmal ein Zitat von David, das die Reaktion der Eltern auf ihn als Lehrer beschreibt. Aber auch von dem Arbeiten mit den Kindern, da höre ich sehr oft, also habe ich in den letzten Jahren immer wieder gehört, auch von der Elternseite, wie toll das da ist, dass da ein Mann ist, wie wichtig das wäre. Ich fasse zusammen. Aufgezeigt werden konnte, dass sich männliche Grundschullehrer in einem komplementären Spannungsverhältnis befinden. Bei Personen innerhalb des Feldes Grundschules nehmen männliche Lehrer ein Wohlwollen wahr, das zunächst einzig und allein auf ihre Geschlechtszugehörigkeit zu gründen scheint. Als gern gesehene Exoten erfahren sie eine positive Diskriminierung. Auf der anderen Seite steht die feldfremde Umgebung, die den männlichen Grundschullehrer nicht ernst nimmt und ihm deutlich zu verstehen gibt, dass er sich in einem falschen Geschlechterrevier aufhält. Maskulinität wird ihm abgesprochen, er erfährt eine Marginalisierung. Beiden Reaktionen gemein ist die Betonung des Geschlechts des Lehrers. Die Geschlechtszugehörigkeit wird zum markantesten Merkmal erhoben. Obwohl der Grundschullehrer auf völlig gegensätzliche Reaktionen stößt, wird er in beiden Fällen unter einen Erwartungsdruck gesetzt, der ihn dazu veranlasst, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen und sich als Mann im Feld zu positionieren. Im Fall der positiven Diskriminierung geschieht dies, indem er versucht, die an ihn implizit und explizit gestellten Geschlechterstereotypen-Erwartungen zu erfüllen. Im Falle der Marginalisierung muss er sich darum bemühen, sein Mannsein trotz seiner Berufstätigkeit in einem weiblich konnotierten Berufsfeld unter Beweis zu stellen. Beide Pole verlangen ein Doing Gender in Form einer Handlungspraxis, die die eigene Geschlechtszugehörigkeit ständig und überall und in jeder Unterrichtsstunde und in jeder großen und kleinen Pause betont. Ich komme nun dazu, Ihnen aufzuzeigen, welche Handlungsorientierung ich in meiner Studie eruieren konnte. Grundsätzlich konnte ich zwei verschiedene Typen rekonstruieren, den reflexiven und den nicht-reflexiven Habitus. Zunächst zum ersten Typ, dem reflexiven Habitus. Bei diesem Typ bestimmt die Reflexion so gut wie alle Bereiche des beruflichen Alltagshandelns. Also nicht nur den Bereich der Geschlechterkonstruktion oder was mit Gender zu tun hat, sondern tatsächlich alle Bereiche. Gerade die erfahrene Marginalisierung durch die feldfremde Umgebung, die ihm, um es mit Robert Cornell auszudrücken, eine unterdrückte Männlichkeit zuweist, aber auch die positive Diskriminierung innerhalb des Feldes erschüttern die eigenen Männlichkeitskonstruktionen des Grundschullehrers und führen zu einer tiefen Verunsicherung. Der Ambivalenz begegnet der verunsicherte Lehrer mit, wie die Bezeichnung des Typs schon sagt, Reflexion über die an ihn herangetragenen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und auch über die eigenen Männlichkeitskonstruktionen. In einem aktiven und bewussten Akt des Denkhandelns werden diese diskursiviert. Über die Re- und Dekonstruktion der Konstruktion gelingt es ihm, aus dem Reigen der negativen und positiven Diskriminierung auszubrechen. Trotz der erlebten Dramatisierung der Kategorie Geschlecht strebt er im Alltagshandeln eine Entdramatisierung desselben an und kann sich professionell den Erfordernissen der Arbeit in der Grundschule zuwenden. Nun zum zweiten Typ, dem Typ nicht reflexiver Habitus. Hier findet eine Verunsicherung, wie beim ersten Typ, nicht statt. Jüngere Grundschullehrer erfahren ihr eigenes Männlichkeitsverständnis zwar durchaus als bedroht, doch wie bei älteren Lehrern, die sich in habitueller Sicherheit wägen, halten sie an ihrem hegemonialen Männlichkeitskonstrukt fest. Jüngere Lehrer nehmen hierfür eine massive Abwehrhaltung ein, mit der sie auf marginalisierende Faktoren reagieren. Eine solche Strategie ist bei älteren Grundschullehrern nicht vonnöten. Hier genügt Ignoranz, Verleugnung und Zurückweisung, um das eigene Selbstkonzept als Mann aufrechtzuerhalten. Akte positiver Diskriminierung dahingegen werden sowohl von älteren als auch von jüngeren Lehrern gern aufgegriffen und in die Handlungspraxis transferiert. Dies vor allem vor dem Hintergrund, da sie die eigenen hegemonial angelegten Männlichkeitskonstruktionen stützen. Insgesamt konnte ich bei diesem Typ drei Subtypen identifizieren: den Subtyp Führungsanspruch, den Subtyp innere Emigration sowie den Subtyp Sexierung. Je nach Generationszugehörigkeit entfalten diese Subtypen unterschiedliche Handlungspraxen. Jüngere Lehrer mit Führungsanspruch greifen zum Mittel des Kampfes, um ihren Anspruch durchzusetzen, während ältere Lehrer diesen subtiler über das Prinzip der väterlichen Fürsorge verfolgen. Die innere Emigration, die sich bei manchen Lehrern eben als Subtyp herausgestellt hat, geht bei jüngeren Lehrern mit einem Gefühl der Scham und auch der Verzweiflung einher, während ältere Lehrer diesen Typus eher stoisch darauf reagieren, auf ihre Situation und sich praktisch aus allem heraushalten. Das Handlungsmuster Sexierung bleibt älteren Lehrern vorbehalten. Hier wirken Scham und Flirt als Regulativ für die Arbeit an der Grundschule, eben vor allem im Zusammenhang, was die Kooperation mit Kolleginnen anbelangt. Ich fasse nochmal zusammen. Die erlebte Dramatisierung der Geschlechtszugehörigkeit der Lehrer stellen sie vor die Aufgabe, ihre berufliche Handlungspraxis in einer vergeschlechtlichten Weise zu gestalten. Dies geschieht innerhalb unterschiedlicher Handlungsorientierungen, Gemeinsam ist allen identifizierten Strategien, bis auf derjenigen des reflexiven Habitus, dass sie im Kontext der Professionalisierung des Grundschullehrerberufs als eher kontraproduktiv angesehen werden können. Sie verhindern eine Kooperation mit den Kollegen, führen zu Abgrenzung und einem sich herausziehen aus Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Bedenklich erscheinen mir daher auch Werbeaktionen für das Grundschullehramt, die gezielt Männer ansprechen und daher deren Mannsein in den Vordergrund stellen und diese damit quasi als Hauptqualifikation herausstellen. Im Flyer meiner eigenen Hochschule wird dabei, übrigens anders als in den Flyern der Uni Hildesheim oder der Uni Bremen, die ich mir angeschaut habe, zusätzlich ein Stereotyp verstandene Männlichkeit reproduziert, wie man auf den zwei folgenden Folien vielleicht nochmal ganz schön sehen kann. Also das ist der Flyer jetzt der PH Freiburg. Männer gesucht, Kinder brauchen gute Lehrer von Anfang an. Ja, und da ist eben ein sehr, sehr cool aussehender junger Mann, der anscheinend Abenteuer sucht, der eigene Grenzen erfahren möchte, Hobby und Beruf verbinden möchte, zupacken kann, also wirklich sehr stereotyp maskulinisiert erstmal. Und solche junge Männer werden hier eben angesprochen. Der Flyer ist inzwischen schon verändert. In der ersten Auflage war sogar noch davon zu lesen, du möchtest viel Freizeit haben und außergewöhnliche Arbeitszeiten und viele Ferien. Aber auch hier das Bild des fußballspielenden jungen Lehrers. Also ich glaube, so viel braucht man dazu nicht mehr sagen. Auch bei der Fächerauswahl, egal ob Mathe, Geografie, Physik, Sport, immerhin sind die Sprachen noch vorhanden. Na, aber ich denke mal, es spricht für sich. Folgen männliche Grundschullehrer einem so vermittelten Leitbild, werden sie geradezu dazu zu einer Handlungspraxis gedrängt, bei der es letztlich vor allem um die Produktion und Reproduktion von Männlichkeit sowie um die Abgrenzung von den Kolleginnen und letztlich von grundschulspezifischen Arbeitsweisen geht. Stattdessen müsste meiner Meinung nach die Lehrerinnen-Aus- und Fortbildung mehr Wert auf die Vermittlung von Genderkompetenz legen. Wie im Fall des in meiner Studie eruierten reflexiven Habitus deutlich wird, kann das bewusste Infragestellen von Geschlechterstereotypen, das auch eine Überprüfung eigener Geschlechterkonstruktion beinhaltet, als Schlüssel dazu angesehen werden, sich in der beruflichen Alltagspraxis an den tatsächlichen Erfordernissen der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu orientieren. Nicht die Inszenierung und Dramatisierung des eigenen Mannseins, sondern die konkreten Bedürfnisse der Kinder können so in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt werden.